Agentur, der grüne Habeck-Gefolgsmann Klaus Müller gleich betont. Dass sich etwas Ähnliches hier in Deutschland ereignen könne, sei sehr unwahrscheinlich, so Müller in der Tagesschau der ARD. Das deutsche Stromnetz sei redundant ausgelegt. In Spanien hat es fast 20 Stunden gedauert, bis nahezu die gesamte Stromversorgung wiederhergestellt war. Wie schaltet man eigentlich ein Kraftwerk wieder an, wenn es keinen Strom gibt? Das soll eigentlich Strom produzieren, aber ohne Strom geht auch das nicht. Ein klassisches Henne-Ei-Problem, das im Falle eines Blackouts zudem mit hochkomplexen, risikoreichen Vorgängen einhergeht. Von schwarzstartfähigen Kraftwerken war in der vergangenen Woche die Rede, die dafür notwendig sind. Als Schwarzstart bezeichnet man die Fähigkeit eines Kraftwerkes, nach einem vollständigen Stromausfall eigenständig wieder in Betrieb zu gehen, ohne auf externe Energiequellen angewiesen zu sein. Das ist ein hochkomplexer Prozess, denn Kohlekraftwerke etwa benötigen zum eigenen Betrieb selbst eine Menge Strom. Da müssen Pumpen betrieben werden, Förderbänder, Ventile geöffnet oder geschlossen werden. Und das Ganze wird von einer elektrischen Schaltwarte ausgesteuert. Ohne Strom ist auch da nichts los. Nur wenige Kraftwerke haben unabhängige Stromquellen und können das. Typisch sind kleinere wasserbetriebene Kraftwerke, Gasturbinen oder spezielle Dieselgeneratoren. Zunächst wird eine unabhängige Stromquelle aktiviert, beispielsweise ein Dieselgenerator. Dieser Generator liefert die notwendige Energie, um die ersten Betriebssysteme eines kleinen, schwarzstartfähigen Kraftwerkes zu versorgen. Etwa die Steuertechnik, die Kühlung, Schmierung und Leittechnik. Relativ einfach ist dies bei einem Wasserkraftwerk. Dort öffnet die Schwarzstartstromversorgung die Einlassventile für die Wassermassen. Die treiben die Turbinen an und die Stromgeneratoren. Sind Spannung und Frequenz stabil, wird vorsichtig damit begonnen, Teilbereiche des Netzes wieder zuzuschalten. Dies erfolgt äußerst kontrolliert. Zuerst werden eigene Betriebseinrichtungen, dann nahegelegene Umspannwerke und schließlich weitere Kraftwerke oder Verbraucher reaktiviert. Es müssen Last und Erzeugung stets sorgfältig ausbalanciert werden. Zu viel Last würde das Netz sofort wieder zum Zusammenbruch bringen. Zu wenig Last könnte die Frequenz gefährlich ansteigen lassen. Alle Elemente müssen im gleichen Takt schwingen. Dies bedeutet, ein Kraftwerk muss den Takt vorgeben, an dem sich die nächsten orientieren können. Nachdem die erste Insel stabil läuft, können weitere Kraftwerke, die für einen Eigenstart bereits eine kleine Netzspannung benötigen, an diese sogenannte Schwarzstartinsel angeschlossen werden. Mit jedem zusätzlichen Kraftwerk wächst dann die Leistungsfähigkeit des Systems, sodass immer größere Verbrauchsbereiche versorgt werden können. Schritt für Schritt wird so das gesamte Übertragungs- und Verteilnetz wiederhergestellt. Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen sind dabei nutzlos. Sie benötigen stabile Netzfrequenzen und Spannungen aus dem Netz, können von sich also kein Netz hochfahren. Es ist schon eine erstaunliche Maschine, das europäische Stromnetz. Alle, aber auch wirklich alle Teilnehmer müssen haargenau mit exakt derselben Frequenz arbeiten, wie Musiker in einem Orchester, die sich nach demselben Taktgeber richten. Vom riesigen Generator in Kraftwerken und Umspannwerken auf der Erzeugerseite bis hin zum Kühlschrank oder zur Küchenuhr auf der Verbraucherseite. Dies ist umso bemerkenswerter, als dass fast ganz Europa in einem riesigen synchronisierten Stromnetz zusammengeschlossen ist. Dies reicht von Portugal bis in die Türkei, von Norwegen bis nach Griechenland und teils nach Nordafrika. Und in sämtlichen Ländern sind die Netze physikalisch über sogenannte Grenzkuppelstellen miteinander verbunden, in denen der Strom nahezu ungehindert über Landesgrenzen fließen kann. Es ist als ein Wechselstromnetz ausgelegt und die Frequenz ist der zentrale Taktgeber und zeigt an, ob Erzeugung und Verbrauch in jedem Augenblick im Gleichgewicht sind. Denn Strom ist ein ganz besonderer Saft. Er kann nicht wie Getreide, Zement oder Kohle gespeichert werden, sondern muss in exakt dem Augenblick produziert werden, in dem er benötigt wird, in genau der benötigten Menge. Produktion und Verbrauch müssen sich wie bei einer Waage stets im Gleichgewicht befinden. Einen Stromtank gibt es nicht. Das Bild eines Stromsees ist falsch. Steigt die Frequenz, wird zu viel Strom erzeugt. Sinkt sie, wird zu viel verbraucht. Die Frequenz ist für die Kraftwerke also ein direktes Maß für das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Und erstaunlich, mit welcher Präzision dieses Gleichgewicht gehalten werden muss. Sinkt die Frequenz lediglich geringfügig unter die Marke von 49,8 Hertz, so gilt dies als Warnstufe. Sinkt sie weiter unter 49 Hertz, wird automatisch Last abgeworfen. Industriewerke mit hohem Stromverbrauch beispielsweise werden zwangsweise vom Netz getrennt. Sinkt die Frequenz dann noch weiter, schalten sich unter der Frequenz von 47,5 Hertz die Generatoren selbstständig ab, um sich zu schützen. Unter 47 Hertz droht dann der berüchtigte Blackout. Das sind wohlgemerkt extrem enge Toleranzgrenzen. Ein Autofahrer beispielsweise müsste seine Geschwindigkeit zwischen 99,6 Kilometer pro Stunde und 100,4 Kilometer pro Stunde einhalten, um dieselbe Genauigkeit wie das Stromnetz zu erreichen. Ein Stromnetz arbeitet also mit einer Präzision, die vergleichbar wäre mit einem Autofahrer, der bei Tempo 100 auf 4/10 Stundenkilometer genau konstant fahren muss und das dauerhaft bei jedem Wetter auf jeder Straße. Deutlich wurde auch, wie wichtig sogenannte rotierende Massen in einem Stromnetz sind. Darüber verfügen Windräder und Photovoltaikanlagen nicht. Diese rotierenden Massen sieht man erst bei einem Blick in das Herz eines Kraftwerkes, wenn es offengelegt wurde, wenn der mächtige Turbinensatz und der Generator zu sehen sind, die auf einer langen Welle montiert sind. Diese Innereien lassen den eigentlichen Trick erkennen, warum Wechselstrom nahezu immer und zu jeder Zeit aus der Steckdose kommen kann, zumindest bisher. Das Geheimnis liegt in jenen schnell rotierenden Turbinen, Wellen und Generatoren, denn das sind erhebliche Massen. Je nach Größe des Kraftwerkes drehen sich mehrere hundert Tonnen rasend schnell. Sie speichern Energie, Rotationsenergie oder genauer gesagt kinetische Energie. Fachleute sprechen auch gerne von der sogenannten Momentanreserve. Alle Generatoren, die im europäischen Netz zusammengeschlossen sind, takten exakt im Gleichschritt. Dieser Zwang ist zugleich der alles beschränkende Umstand in einem Elektrizitätsnetzwerk. Der stellt die Stromerzeuger vor eine knifflige Aufgabe. Sie müssen wissen, wie viele Kochherde morgens früh um 7 Uhr eingeschaltet werden, wie viele Kaffeemaschinen Strom benötigen und wie viele große Stromverbraucher wie Gießereien, Glashütten und Aluminiumschmelzen elektrische Energie benötigen. Wenn eine Kaffeemaschine, der Herd für das Mittagessen, der Backofen mit dem Schweinebraten angeworfen oder ein Schweißgerät angeschaltet werden, muss exakt in diesem Augenblick die Energiemenge zur Verfügung stehen, die alle diese Geräte benötigen. Und zwar genau in jeder Sekunde, in der die Geräte angeschaltet werden. Der Strom breitet sich immerhin mit Lichtgeschwindigkeit in den Netzen aus. Doch so schnell könnte ein Kraftwerk nicht hinauf- oder herunter geregelt werden. Ohne unseren raffinierten Trick wäre ein Stromerzeugungssystem nicht möglich. Denn in einem Kraftwerk wird entweder durch Kohle, Erdgas oder Kernkraft Wasser erhitzt, zu sehr heißem Dampf, der dazu noch unter irrsinnig hohen Drücken steht. Hochgespannt wird er auf die Schaufeln von Turbinen geleitet. Die versetzt der heiße Dampf in rasende Umdrehungen. Auf derselben Welle sitzt der massive Generator, in dem sich ein schwerer Rotor mit Wicklungen aus Kupferdraht dreht. Durch diese Drehbewegung in einem magnetischen oder elektrischen Feld wird ein Strom erzeugt. Kraftwerke sind selbst keine Energieerzeuger, sondern Energieumwandler. Kohle wird bei hohen Temperaturen verbrannt, erzeugt Wärme. Chemische Energie wird also in Wärme umgewandelt und die erhitzt Wasser unter hohem Druck und verdampft es. Das ist also der nächste Schritt in unserer Energieumwandlungskette. Wärmeenergie wird in mechanische Energie umgewandelt und starr an die Turbinenwelle ist die Welle des Generators gekoppelt. Der komplette Block aus Turbine und Generator dreht sich also mit 3000 Umdrehungen pro Minute. Ein wenig mag der Fahrraddynamo als Vergleich herhalten, aber nur sehr wenig. Das Prinzip ist überall gleich. Mechanische Energie wird in elektrische Energie umgewandelt und dann später mit Transformatoren hochgespannt. Je nach Größe des Kraftwerkes sind diese Wellen unterschiedlich lang, die Generatoren und Turbinen unterschiedlich groß und schwer. Sie haben Massen von 200, 300 oder gar 400 Tonnen. Und bei 3000 Umdrehungen ergeben sich ordentliche Energien, die dort umhergewirbelt werden. Deutschlandweit kommen da etliche Zehntausende an rotierenden Tonnen zusammen. Miteinander gekoppelt sind sie ja über das Stromnetz. Schaltet jetzt morgens halb Deutschland Kaffeemaschine, Herd und Backstube an, wird schlagartig viel elektrische Energie benötigt. Die wiederum wird der Energie der rotierenden Masse entnommen. Physikalisch gesehen wird hier kinetische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Dieses lange, schwere Gebilde aus Turbine, schwerer Welle und Generator wird dadurch etwas langsamer. Das ist Signal, etwas mehr Dampf auf die Schaufeln der Turbinen zu leiten und damit mehr Energie in das System zu geben. Ein fein austariertes System der riesigen, gigantischen Maschine Stromerzeugung haben schlaue Ingenieure in jahrzehntelanger Arbeit damit erschaffen. Genau diese Momentanreserve ist der Witz des Stromnetzes, der entscheidende Puffer, mit dem es gelingt, Energie in geringem Umfang zu speichern. Und ohne dieses System gäbe es kein Elektrizitätsnetz und keine Stromversorgung. Das führt uns zwangsläufig zu der Frage, was ist, wenn jetzt alle Kohle- und Kernkraftwerke abgeschaltet werden und mit ihnen die rotierenden Massen verschwinden? Photovoltaikanlagen weisen keine rotierenden Massen auf, bei denen dreht sich nichts. Auch Windräder verfügen, wenn sie sich denn drehen, nicht über ausreichende Massen, die für solche Energietransfers in Frage kommen könnten. Dies bedeutet, unter dem Strich ist es nicht möglich, ein Stromnetz allein mit Photovoltaikanlagen und Windrädern aufrechtzuerhalten. Man kann das Loblied nicht oft genug wiederholen. Das Stromsystem ist die komplizierteste Maschine, die der Mensch je gebaut hat. Ein ausgeklügeltes System, das seit mehr als 100 Jahren gut funktioniert und uns meist zuverlässig mit preiswerter Energie versorgt hat. Das machen Rot-Schwarz-Grüne ohne Not kaputt. Nicht nur in Deutschland. Dieser Virus treibt auch in anderen Ländern Europas sein Unwesen, etwa eben in Spanien. Es scheint, als ob dort die Kraftwerke schneller in die Luft gesprengt werden als hierzulande. Ministerpräsident Sanchez hat gerade gesagt, sie bleiben unbedingt bei dieser Linie weg von den Kraftwerken, vor allem weg von den Kernkraftwerken. Thomas Puntzmann, auf welche Reaktion stößt denn in der spanischen Öffentlichkeit eine solche Äußerung von Sanchez?
In der spanischen Öffentlichkeit ist, was man sieht, die Linie genau der bei der Parteizugehörigkeit. Diejenigen, die also die sozialistisch-kommunistische Regierung gewählt haben und gut finden, die sind meistens auch Befürworter von Solarenergie. Meistens eben ohne Kenntnis, so wie hier auch. Und diejenigen, die mehr konservativen Richtung zuneigen, die wissen um die Problematik und die wissen, dass eine sichere Energieversorgung die Grundlage für den Reichtum sind, für den Wohlstand sind, die Grundlage sind für Industrie, für Handwerk und all diese Sachen. Da verläuft die Grenzlinie und die Sozialisten, wie gesagt, und die Kommunisten, es ist ja nicht nur der Sanchez allein, sondern es ist auch noch die Yolanda Díaz, die Chefin von Sumar, dem kommunistischen Partner der Regierung, die also sagt, also Kernkraftwerk wäre ganz schrecklich und man müsste zusätzlich noch alle privaten Energieunternehmen, sie sprach von Oligarchie, Energieoligarchie, die müssen enteignet werden, nur wenn das öffentlich wäre, also nur wenn es ein staatliches Unternehmen wäre, wäre die Sicherheit und die Funktionsweise gewährleistet.
Wie schätzen Sie denn die Lage ein? Ist zu erwarten, dass aus diesem gigantischen Blackout mit seinen riesigen Schäden Lehren gezogen werden?
Ja, im Moment sieht es so aus, aber in Spanien ist es ähnlich wie hier. Die Machtverhältnisse sind eigentlich 50-50. Im Moment haben wir eine sozialistisch-kommunistische Regierung, die mit etlichen Unabhängigkeitsbewegungen aus Katalonien oder aus dem Baskenland, unter anderem dem politischen Arm der Terrororganisation ETA regiert. Bisher hat die Regierung keinen neuen Haushalt zustande gebracht. Und auch viele Gesetze, die sie durchbringen wollte, konnte sie nicht durchbringen, weil irgendeiner von ihren Koalitionären nicht mitgemacht hat. Und sie haben ein oder zwei Stimmen Vorsprung. Wird es Neuwahl geben, kann es eine andere Regierung geben. Und dann ist natürlich auch ganz schnell eine andere Richtung wieder in der Energieversorgung absehbar.
Etwas so Grundlegendes für eine Gesellschaft wie die Energieversorgung wird zum Spielball ideologiegetriebener Interessensgruppen. Was sich vergangene Woche in Spanien ereignete, war kein bloßer Stromausfall. Es war ein politischer Offenbarungseid. Millionen Menschen ohne Licht, ohne Mobilfunk, ohne funktionierende Infrastruktur. Und das, obwohl es Warnungen gab. Techniker und Energieunternehmen hatten längst Alarm geschlagen. Doch in der ideologischen Filterblase der grünen Transformation störten sie nur. Wenn politische Glaubenssätze wichtiger sind als Netzstabilität, ist der nächste Blackout keine Frage des Ob, sondern des Wann. Auch in Deutschland, wo ja unwidersprochen gesagt werden kann, das Netz ist der Speicher, der böse Atomstrom verstopfe die Netze und gar, dass die Sonne keine Rechnung schickt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.